ARD Sounds.
Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zum Plus-Minus-Podcast mit einer Spezialausgabe, denn wir streifen das Thema ja momentan ohnehin in jeder Folge. Jetzt wollen wir uns mal ganz gezielt darum kümmern. Was bedeutet der Iran-Krieg für unsere Wirtschaft und für unser eigenes Geld? Und zwar ausgehend davon, was wir heute wissen. Und was wir heute wissen, wir erleben gerade eine der größten Energiekrisen jemals. Wie wirkt sich das aus? Was steht uns bevor? Und was kann jede und jeder Einzelne von uns tun, um möglichst heil da rauszukommen? Ein wichtiger Hinweis noch, wir nehmen diese Folge am Dienstag, den 7. April 2026 auf. Jetzt aber. Ich bin David Alf, wir legen los. Und für diese Folge habe ich meine Kollegin Christine Bergmann zu Gast. Hi Christine.
Hallo David.
Der ein oder andere wird dich ja schon kennen, Christine, entweder aus Folgen, wo es im weitesten Sinne um Volkswirtschaft geht, denn das ist ja eigentlich dein Spezialthema, ne? Aber auch, weil du, ich nenne es mal, Brieffreundschaften mit manchen unseren Hörern pflegst.
Ja, wir rufen ja unsere Hörer immer wieder auf, uns zu schreiben und das freut uns immer total, weil da kommt auch ziemlich viel, da kommen Infos, da kommen ja auch mal Kritik, aber es kommen auch Wünsche und es wird manchmal sogar eine Diskussion draus. Also da gehen dann auch schon mal ein paar Mails hin und her, zum Beispiel zum Thema Steuer, ob man auf alle Einnahmen Steuern zahlen sollte. Wir haben aber auch schon viele Tipps gekriegt, die wir auch aufgenommen haben. David, du erinnerst dich, die Fachkräftefolge zum Beispiel. Da hat uns ein Hörer wirklich ganz viele Infos dazu geschickt und die haben wir dann aufgearbeitet. Und wir merken es auch ganz aktuell, die Folge zum digitalen Euro, da haben wir unendlich viele Mails bekommen. Und da sieht man, dass dieses Thema Unabhängigkeit von den USA euch doch sehr, sehr stark beschäftigt, weil wir haben schon mal eine Folge gemacht zur Abhängigkeit von den US-Tech-Giganten und auch da gab es viel Resonanz. Also wir sehen, das Thema beschäftigt euch und da werden wir bestimmt dranbleiben.
Total. Natürlich habt ihr es nicht alle nur mit Christine zu tun. Ganz viele aus unserem Team sind im Austausch mit euch. Denn Christine sagt schon, ne, wir sagen das nicht einfach so, dass ihr euch bei uns melden sollt. Wir meinen das wirklich ernst, weil am Ende ist es ja ein Podcast für euch. Und ihr könnt und sollt uns jederzeit schreiben, wenn ihr Ideen habt, Fragen, natürlich auch Kritik. Und jetzt steht ja bald die 100. Folge vom Plus-Minus-Podcast an. Und das wollen wir nutzen, mit euch gemeinsam, naja, so ich sag mal, Bilanz zu ziehen. Was findet ihr super? Was sollen wir unbedingt weitermachen? Aber fast noch wichtiger, nervt euch irgendwas? Fehlt euch was? Müssen wir was verändern, damit ihr auch weiterhört? Schreibt uns das gerne bei Spotify in die Kommentare oder per Mail an plus-podcast@ard.de. So, Christine, jetzt aber.
Ja, jetzt gehen wir mal rein in unser Thema für diesen Tag, für diese Folge. Tja, die Inflation. Ich muss ja gestehen, eins meiner Lieblingsthemen.
Ja, ist es auch dieser Tage noch ein Lieblingsthema von dir?
Ja, immer noch, immer noch. Ich find's unglaublich wichtig, die Zusammenhänge zu kennen, wenn man mitreden will. Und genau das machen wir heute.
Zusammenhänge kennen, wenn man mitreden will. Vielleicht wird das unser neuer Podcast-Titel, merke ich gerade. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, angesichts der wirtschaftlichen Lage aktuell, dank des Iran-Kriegs, machen dir die Spritpreise noch am wenigsten Sorgen.
Tja, das ist das Thema im Moment, das jeden wahnsinnig beschäftigt. Wir sehen es auch jeden Tag in den Nachrichten. Und die Spritpreise sind es tatsächlich weniger. Die weiteren Folgen sind es.
Ne? Ja, was sind das für weitere Folgen, die du da so siehst?
Ja, der Spritpreis, würde ich jetzt erstmal sagen, ist der Anfang. Das trifft jetzt Leute, die viel Auto fahren. Und das sind nicht immer nur arme Menschen oder Menschen mit wenig Einkommen, die das ja kaum abfedern können, sondern das sind oft ja eigentlich die Mittelschicht, die viel Auto fährt. Das sind Menschen, die viel Auto fahren müssen. Die trifft es am meisten. Und wie sie das betrifft, hat zum Beispiel der Podcast 10 Minuten Wirtschaft mal ausgerechnet. Ich gebe es zu, es ist ein grobes Beispiel, aber es könnten so 100 bis 200 Euro pro Monat schon werden, je nachdem, wie viel Auto man fährt, mit was man heizt und so weiter. Den Link zu dieser Folge, den haben wir euch in die Shownotes gepackt. Aber wie gesagt, das ist ja nur der Anfang, was mir Sorgen macht. Und jetzt komme ich da drauf, David, was du ja eigentlich wissen willst, ne? Nämlich, dass sich das auf fast alle Produkte ausdehnen wird, sich durchfressen wird, richtig durch alle anderen Produkte, das Leben für uns alle teurer macht. Und das sind die sogenannten Zweitrundeneffekte. Und Was noch dazu kommt in der jetzigen Situation, wir haben hier einen Angebotsschock. Also das heißt, das Angebot an Öl ist drastisch und schnell zurückgegangen. Und bei so einem Angebotsschock, da ist es dann schwierig mit den herkömmlichen Bekämpfungsmaßnahmen für Inflation, dass die nicht so angewendet werden können. Also das ist immer ein bisschen tricky.
Okay, dann rollen wir das mal hinten auf, gehen ein bisschen tiefer rein. Angebotsschock, hast du gesagt. Wie müssen wir uns das genau vorstellen?
Naja, es gibt ja viele Länder, die abhängig sind von Öl und Gas und es nicht selber haben. Und wir sind alle darauf angewiesen, dass wir das woanders herbekommen. Ein großer Lieferant ist der Nahe und der Mittlere Osten, vor allen Dingen für Asien. Und durch den Krieg wird jetzt weniger Öl und Gas gefördert. Und was noch dazu kommt, auch Anlagen sind zerstört worden, mit denen man eben Öl und Gas fördert. Und die Straße von Hormuz ist gesperrt. Da laufen ganz viele Transporte Öl und Gas durch und die kommen jetzt eben nicht zu den Kunden. Und das Angebot an diesen fossilen Rohstoffen, also an Gas und Öl, das ist dadurch eben dramatisch zurückgegangen. Und das ist in ganz kurzer Zeit passiert. Und wir haben keine Möglichkeit, das kurzfristig auszugleichen. Und wenn jetzt von irgendwas auf einmal weniger da ist, die Nachfrage aber gleich bleibt, dann steigt der Preis. Und dann sprechen wir von einer angebotsbedingten Inflation.
Okay, jetzt wird das Angebot geringer. Da sagen manche, naja, so ganz stimmt es ja gar nicht, dass wir gar kein Öl- und Gasvorkommen in Deutschland hätten. Dann lass uns doch selbst das Angebot steigern. Also ganz konkret, können wir nicht hier in Deutschland nach Öl und Gas bohren? Klingt erstmal wie ein Scherz, aber vielleicht, also keine Ahnung, in Anbetracht der Lage, besser als gar nichts?
Tja, yeah. Wir fördern tatsächlich Öl in Deutschland, ne? Hat mich selber ein bisschen erstaunt, und zwar in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, aber das deckt gerade mal 2% von dem, was wir eigentlich brauchen. Also das steht in überhaupt keinem Verhältnis und es bleibt ja auch dabei, dass fossile Rohstoffe endlich sind. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, vielleicht könnten wir noch ein bisschen mehr fördern, aber das heißt ja auch, dass wir einen riesigen Aufwand dafür haben. Der Preis dafür ist extrem hoch und von daher, glaube ich, ist das keine Alternative.
Also haben wir weniger Angebot, können es selbst nicht schnell ausgleichen und auch nicht sofort die Nachfrage einstellen. Die Preise steigen also. Du hast gerade von diesen Zweitrundeneffekten gesprochen. Was steckt denn dahinter?
Ja, diese Zweitrundeneffekte, die kennen wir eigentlich schon aus dem Ukraine-Krieg und der letzten Inflation. Wir brauchen das Öl und Gas ja nicht nur zum Heizen und Autofahren, sondern wir brauchen ja auch viel Energie, um alles Mögliche herzustellen. Und da gibt's Produkte, die eben ganz viel Energie brauchen. Zum Beispiel Stahl, Chemie, Glas gehören dazu. Aber auch unsere Frühstückssemmeln, das Backen, das braucht auch viel Energie. Oder denk nur mal an die KI, an die Rechenzentren, was die Strom verbrauchen. Und so frisst sich das dann, dieser hohe Preis für Öl und Gas frisst sich dann durch alle Produkte, die wir so brauchen, durch.
Die Rechenzentren hast du gerade angesprochen, die verbrauchen jetzt aber kein Öl oder Gas, Strom, auch das hast du gesagt. Ich habe versprochen, dich zu fragen, warum steigt der Strompreis, wenn Öl und Gas teurer werden, wenn wir doch mittlerweile so viel erneuerbare Energien haben?
Ja, das liegt an dem sogenannten Strommarktdesign in Europa. Das nennt sich Merit-Order-Prinzip. Die erneuerbaren Energien, die reichen ja nicht immer. Also die Sonne scheint nicht immer so stark, der Wind pustet nicht immer so stark. Oft wird dann am Ende, wenn es nicht reicht, doch noch Strom über Gaskraftwerke gebraucht. Und dieses Merit-Order-Prinzip besagt jetzt, dass der Preis der zuletzt verwendeten Energie den Preis des Stroms bestimmt. Also wenn wir Gas zuschalten, dann wird der Strom teurer. Das ist jetzt mal die ganz einfache Erklärung. Die gute Nachricht aber ist jetzt, dass wir gerade Frühling haben. Die Sonne scheint wieder mehr.
Das ist insgesamt eine gute Nachricht.
Ja, und wir haben aber jetzt auch wieder mehr Strom aus Solarenergie. Im Februar und im März ist der Anteil von Gas an der Stromerzeugung deutlich zurückgegangen, von 20% auf 12%. Und deshalb ist der Strompreis auch im Moment noch nicht ganz so stark gestiegen wie bei der letzten Energiekrise nach Beginn des Ukraine-Kriegs.
Die hohen Gas- und Ölpreise fressen sich durch, hast du gesagt. Aber das ist ja immer noch nicht alles, was die Inflation antreiben kann. Ich habe mal geschaut, wenn man sich die Warenströme weltweit anschaut, dann sieht man sofort, dass diese Nahostregion ein gigantisch großer Umschlagplatz, eigentlich so ein großes Drehkreuz für jede Menge Grundstoffe der Weltwirtschaft ist. Kannst du uns mal einen Überblick geben, um was es da so geht?
Ja, ich kann euch mal, sagen wir mal, gebe euch mal drei Beispiele. Das erste ist mal Kerosin, unsere Flugbenzin zum Teil, deswegen werden auch Flüge wahrscheinlich teurer werden. Der Preis für dieses Kerosin ist um 117% gestiegen auf dem Weltmarkt. Das heißt, der Preis hat sich mehr als verdoppelt. Ne? Und dann geht's weiter mit Nafta. Nafta ist ein Grundstoff, den braucht man für Veredelungen von Chemikalien und Kunststoffen. Und da hat sich der Preis ebenfalls verdoppelt. Ja. Und dann komme ich zum dritten Punkt. Den finde ich sehr bedenklich. Das betrifft den Dünger. Der Dünger, der über den Nahen und Mittleren Osten, über die Straße von Hormuz geliefert werden sollte, die ist deutlich zurückgegangen, weil die Straße ja zu ist. Der Preis ist gestiegen um 50%. Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, der mir große Sorgen bereitet, denn das wird sich auf die Lebensmittelpreise niederschlagen.
Das waren jetzt nur mal drei Beispiele. Es gibt eine ganze Reihe an dieser Grundversorgungsmittel, die über den Nahen Osten zu uns kommen. Und eine gesamte Liste davon legen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Das heißt aber am Ende, ganz, ganz, ganz viele Produkte, für die wir all das brauchen, werden dann relativ bald teurer, ne?
Ja, vermutlich oder ziemlich sicher. Ich muss vielleicht dazu sagen, je nachdem, den Satz werdet ihr noch mehrfach von mir hören in dieser Folge, je nachdem, wie lange dieser Krieg noch dauert. Ne? Und es ist nicht nur, dass die Preise steigen, sondern sie könnten sogar knapp werden, diese Produkte, weil ja nichts mehr rauskommt, weil ja nichts mehr über diese Straße von Hormuz zu uns kommt. Und da kommen wir dann zu diesen altbekannten Lieferkettenproblemen. Die kennen wir doch noch aus Corona und auch aus der Ukraine-Zeit. Und das heißt, es könnten dann wieder Mikrochips fehlen. Die werden in Asien hergestellt mit viel Strom und Energie natürlich. Und gerade in Asien fehlen Strom und Energie. Betrifft auch Spritzen. Kosmetik betrifft es auch gut, das würde ich mal sagen, das ist jetzt nicht so schlimm, nicht lebenswichtig, aber eben wie gesagt auch die Lebensmittel, weil der Dünger fehlt.
Also, der Krieg treibt die Inflation an, erstmal über die Öl- und Gaspreise. Durch die Zweitrundeneffekte werden aber auch alle anderen Preise steigen. Und die Frage ist jetzt, wie schlimm wird es denn werden? Und wer kann was dagegen tun? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Zur Inflation haben wir hier im Plus-Minus-Podcast übrigens schon mal eine Folge gemacht, im September 24. Und unsere Kernbotschaft damals, ach, so schlimm ist das alles eigentlich gar nicht. Denn die gestiegene Kaufkraft, die gleicht die Inflation für die meisten Menschen ja aus. Und das stimmte in der Situation damals auch. Die Folge legen wir euch auch in die Shownotes. Christine, seit September 24 sind ja eigentlich nur knapp anderthalb Jahre vergangen. In Sachen Weltwirtschaft würde ich sagen, gefühlt 20 Jahre. Denkst du, wir können auch dieses Mal so optimistisch aus der Folge rausgehen?
Das kann ich tatsächlich nicht versprechen. Du hast schon angedeutet, damals hatten wir eine andere Situation. Da war die Inflation eigentlich schon vorbei und es gab auch schon Lohnerhöhungen. Sprich, die Preise sind zwar hoch geblieben, also sie sind aber nicht weiter gestiegen. Also und die Inflationsrate misst ja, wie die Preise steigen. Und die Löhne sind aber in der Zwischenzeit auch gestiegen. Die Kaufkraft war wieder annähernd die gleiche. Nicht überall, aber so im Großen und Ganzen. Und heute stehen wir ja ganz am Anfang von diesem Zyklus erst. Und was noch geschieht, das können wir überhaupt nicht absehen. Alles hängt davon ab, wie lang dieser Konflikt jetzt dauert. Wir sehen, dass die Inflation ja schon ansteigt. Im März ist sie schon bei 2,7% gewesen. Im Monat davor waren es noch 1,9%. Und bis die Kaufkraft wieder ausgeglichen wird, also bis die Löhne wieder gestiegen sind, um das alles aufzufangen, das dauert. Und diese Zeit, da müssen wir das jetzt wohl aushalten.
Bei der letzten Inflation ist im schlimmsten Monat, das war der Oktober 2022, die Inflationsrate auf über 10% gestiegen. Kann man sagen, ob das diesmal auch annähernd so schlimm wird?
Das ist natürlich ganz, ganz schwierig vorherzusehen. Irgendwie, da wäre jetzt eine Kristallkugel nett, ne? Um das.
Dafür sind wir ja nicht bekannt für so Geschwurbeleien. Wir sind ja für klare Analysen und richtige Zahlen
bekannt. Ja, ich habe da eine ganze Menge Zahlen, aber ich will euch auch nicht erschlagen damit. Also, nochmal, es kommt darauf an, wie lange der Krieg dauert und wann die Straße von Hormuz wieder frei ist und wie viele Produktionsstätten dort vor Ort noch zerstört werden. Und interessant ist auch, dass die Ökonomen sich auch keine eindeutige Prognose zutrauen. Und das hat schon mit Corona damals angefangen, dass die Wirtschaftsforscher immer mehrere Prognosen aufgestellt haben für verschiedene Szenarien, weil sie gesagt haben, wir können das einfach so überhaupt nicht abschätzen, wie es geht. Mhm. Und die EZB hat das jetzt genauso gemacht. Und die Europäische Zentralbank ist ja die erste Adresse, wenn es um Inflationsbekämpfung geht. Auch die hat verschiedene Szenarien durchgespielt. Dieses Basisszenario vergesse ich jetzt mal, weil das ist schon längst überholt. Da gibt es nämlich keinen Krieg. Das optimistische Szenario können wir eigentlich, glaube ich, auch schon vernachlässigen, weil da gehen sie davon aus, dass keine Produktionsanlagen zerstört werden und der Krieg bald zu Ende ist. Gehen wir mal vom pessimistischeren, schwerwiegenden Szenario aus, dass das Angebot sich erst in einem Jahr wieder normalisiert, also das ganze Angebot, was hier jetzt eingeschränkt ist. Die EZB-Chefökonomen sagen dann, dass in diesem Jahr die Inflation auf 4,4% steigt und im nächsten Jahr dann durch diese Zweitrundeneffekte, haben wir schon mal gehört, auf 4,8%. Und auffallend ist, dass die Wirtschaftsforschungsinstitute eigentlich noch viel weniger erwarten. Die rechnen im nächsten Jahr nur mit 2,9% Inflation.
Okay, aber also jetzt mal 4,8% versus 10% Oktober 2022. Also ich als Laie würde jetzt sagen, ist doch eigentlich harmlos. Hätte ich jetzt irgendwie mehr erwartet. Wird alles nur halb so wild?
Ja, vielleicht wird es nur halb so wild. Aber was ein bisschen optimistisch stimmen könnte, ist, dass wir heute in einer anderen wirtschaftlichen Verfassung sind als 2022. Wir müssen sehen, 2022, das war nach Corona. Und da hatten die Menschen A, mal viel gespart, weil sie ja nichts ausgeben konnten in der Zeit. Und sie hatten so richtig Bock auf Leben. Sie wollten in den Urlaub fahren, sie wollten sich was gönnen, sie wollten essen gehen. Und sie haben dann eben diese höheren Preise auch bezahlt. Das war es ihnen wert. Und das heißt, die Inflation ging dann steil nach oben. Und die Konjunktur wurde so auch ein bisschen am Leben erhalten. Das dürfte jetzt diesmal ein bisschen anders werden. Die Leute werden jetzt eher sparen. Die Nachfrage wird tendenziell sinken, also auch für andere Produkte. Und das heißt, dass die Unternehmen diese höheren Preise, wie sie sie 2022 einfach locker weitergeben konnten an uns Verbraucher, weil wir sie gezahlt haben, das wird so nicht mehr funktionieren. Also ich glaube, dass die Preise nicht ganz so stark überwälzt werden können, so nennen es die Ökonomen immer, wie das damals der Fall war. Und das könnte die Inflation tatsächlich ein bisschen einschränken.
Aber?
Ja, Pferdefuß ist natürlich dabei. Ist natürlich schlecht für die Konjunktur, das Ganze, ne? Weil wenn der Konsum, die Nachfrage nach allem nicht steigt und ausgleicht vielleicht, was an der anderen Stelle fehlt, ja, dann ist das keine gute Nachricht für die Konjunktur.
Dann lass uns doch vielleicht genau da bleiben. Kannst du dazu was sagen, wie sich der Krieg auf das Wirtschaftswachstum auswirken wird?
Ja, auch da muss ich natürlich wieder dazu sagen, kommt drauf an, wie lange der Krieg dauert.
Du arbeitest jetzt auch in Szenarien künftig.
Ja, das wird langsam langweilig, glaube ich, ne? Vielleicht sollte ich es jetzt mal lassen dann. Aber ja, die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute, die werden natürlich schlechter. Wir haben es letzte Woche gesehen, die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforscher, Die haben die ganz schön zurückgefahren und zwar auf 0,6% in diesem Jahr und 0,9% für nächstes Jahr. Und das ist noch nicht null, aber es ist schon deutlich weniger als vorhergesagt. Und man muss auch dazu sagen, dass das getrieben ist hauptsächlich durch die hohen Staatsausgaben, die wir im Moment so haben. Und die Prognose der Europäischen Zentralbank für das Euroland, die sind ähnlich im geht so ja zwischen 0,6 in diesem Jahr und 1,2 im nächsten Jahr. Was wir da aber noch nicht berücksichtigt haben, das sind so Effekte dann, wie sieht's in anderen Ländern aus, in der Welt, in der wir exportieren oder von ihnen importieren, ja? Also wie geht's diesen Ländern? Geht's denen schlechter, wird sich das auch auf uns auswirken? Und es kommt natürlich auch noch darauf an, welche Maßnahmen jetzt noch alle getroffen werden von der Politik oder von der EZB. Die sind ja auch nicht immer so ohne Nebenwirkungen und wirken sich ja auch auf die Konjunktur dann aus.
Bevor wir dazu kommen, lass uns doch noch einen Blick mal in die Vergangenheit werfen. Vielleicht können wir ja irgendwie aus der Erfahrung lernen. Es gab ja schon mal zwei Energiekrisen. Die eine haben wir vorhin schon angesprochen, nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Und die andere ist schon ein bisschen her, war in den 70er Jahren, vor allem die erste Ölkrise 73. Beide Male gab es Inflation, teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Ich habe gerade vom Oktober 22 gesprochen. Beide Male hat sich Deutschland wieder aufgerappelt. Aus der Geschichte lernen, das ist ja eigentlich immer eine ganz gute Idee. Dann lass uns doch mal anfangen. Bei diesem jüngsten Beispiel, beim Ukraine-Krieg. Als der Krieg begonnen hat, sind bei uns vor allem die Gaspreise nach oben gegangen, weil das russische Gas auf einmal weg war. Angebotsschock habe ich jetzt gelernt. Was haben wir dagegen unternommen? Also die Bundesregierung, die Unternehmen, wir Verbraucher.
Also der Staat, der hat eine ganze Palette an Maßnahmen damals beschlossen, um diese Krise abzufedern. Hat natürlich auch die Ukraine selbst unterstützt, aber auch Hilfe für die Wirtschaft und für die Verbraucher. Es gab drei Entlastungspakete und die haben insgesamt knapp 240 Milliarden Euro gekostet in der Zeit zwischen 2022 und 2024. Und da gab es dann unter anderem, ich glaube, viele erinnern sich noch dran, es gab Kinderzuschüsse, es gab Heizkostenzuschüsse, steuerliche Entlastungen, eine Erhöhung des Grundfreibetrags, eine Inflationsausgleichsprämie, einen Tankrabatt gab es für 2 Monate, das 9-Euro-Ticket wurde eingeführt und es gab auch noch einige Einmalzahlungen für Eltern, Studierende und Rentner. Und außerdem die Gas- und Strompreisbremse, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds und die Abschöpfung von Zufallsgewinnen bei Stromerzeugern.
Und kannst du sagen, hat das damals was gebracht? Wenn ja, was?
Also das haben sich die Forscher vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln auch gefragt und das alles mal durchgerechnet. Und im Ergebnis gibt es jetzt 3 Kernerkenntnisse. Die 3 Entlastungspakete haben insgesamt den Menschen in Deutschland geholfen, sagen sie. So sehr, dass die Inflation flächendeckend abgefedert werden konnte. Und unterstützt wurden dabei alle, aber vor allem Haushalte mit wenig Einkommen, die haben mehr bekommen. Und volkswirtschaftlich gesehen ist Deutschland dabei aber ärmer geworden. Und zwar wegen diesen erheblichen Aufwendungen, den Kosten, die das Ganze verursacht hat. Und weil vieles von diesem Geld, das der Staat da uns zur Verfügung gestellt hat, an die Energiekonzerne im Ausland geflossen ist. Und deswegen, das Fazit der Forscher vom IW Köln lautet, dass man für die künftigen Entlastungspakete vielleicht doch stärker dran denken sollte, dass man nur denjenigen hilft, die es wirklich, wirklich brauchen und nicht nach dem Gießkannenprinzip jedem da eine Entlastung zukommen lässt.
Das ganze Dossier packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. 240 Milliarden Euro, hast du gerade gesagt, haben die Unterstützung während der Ukraine-Krise gekostet. Auf Pump, die Staatsverschuldung ist weiter gestiegen. Der hoffte Wirtschaftsaufschwung bleibt allerdings aus. Und jetzt kommt schon die nächste Energiekrise mitsamt Inflation auf uns zu. Ich fürchte, ich kenne jetzt die Antwort schon, aber ich frage sicherheitshalber trotzdem. Könnte die aktuelle Bundesregierung nochmal mit so viel Geld unterstützen?
Also die Situation heute ist ein bisschen anders. Wir haben ja viele neue Schulden gemacht. Und wir haben außerdem hohe Belastungen, weil wir die Verteidigungsausgaben erhöht haben. Wir wollen die Infrastruktur auf Vordermann bringen. Und wir haben ja noch viele andere Probleme zu lösen. Nur mal ein paar Stichworte, zum Beispiel Krankenkassen oder Rente. Also der finanzielle Spielraum, der ist kleiner geworden. Und deshalb eben auch die Empfehlung fast aller Experten, die ich jetzt kenne, dass man nicht mehr die Gießkanne auspacken sollte, sondern eben gezielt helfen soll.
Okay, dann schauen wir nochmal zurück in die Geschichte. Es gab ja auch vor Corona und dem Ukraine-Krieg schon mal eine Energiekrise, die auch Auswirkungen auf Deutschland und unsere Wirtschaft hatte, nämlich die Ölkrise von 1973. Ist die, kann man das sagen, mit heute irgendwie vergleichbar?
Also wenn wir jetzt mal von den Zahlen ausgehen, also wie viel Öl wir heute weniger haben und wie viel Öl wir damals weniger hatten, ist es ganz, ganz schwierig. Da kursieren eine Menge Zahlen und es ist schwierig, die einzuordnen. Man kann in etwa sagen, dass es von der Menge her mehr fehlt als damals. Aber es gibt natürlich Parallelen und zwar, weil es eben auch damals ein Angebotsschock war. Wenn wir uns erinnern oder das vielleicht mal gelesen haben, wenn wir damals noch nicht auf der Welt waren, gab es ja von der OPEC ein Ölembargo, vor allen Dingen gegen die USA und Niederlande. Die haben die Ölförderung gekürzt und die gesamte Ölproduktion dann eben gedrosselt. Und das Ergebnis war, wie heute auch, schnell steigende Preise für Öl. Und die Inflation bei uns ist dann damals auch auf knapp 7% angestiegen. Der entscheidende Unterschied zu heute ist, dass die Weltwirtschaft noch nicht so stark vernetzt war. Es gab also in der Folge damals noch nicht diese großen Lieferkettenprobleme, die wir heute haben.
Und was hat die Bundesregierung damals unternommen?
Ja, die ist eine ganz andere Linie gefahren als dann beim Ukraine-Krieg. Die Verbraucher, die wurden viel stärker aufgerufen, selbst zu helfen, zu sparen. Es gab autofreie Sonntage, also es gab ein Fahrverbot. An 3 Sonntagen durfte man nicht auf die Autobahn. Vielleicht kann sich noch jemand erinnern oder hat mal Bilder gesehen, wo auf den Autobahnen gepicknickt wurde, weil ja kein Auto gefahren ist. Und es gab Tempolimits, wird heute auch diskutiert, 100 km/h auf der Autobahn. Es gab viele öffentliche Aufrufe zum Energiesparen und außerdem gab es auch noch Anpassungen im öffentlichen Verkehr. Es wurde damals eine strategische Ölreserve angelegt, die gab es nämlich bis dahin gar nicht und die Energieversorgung wurde dann auch schon ein bisschen diversifiziert. Die Kernenergie wurde ausgebaut und es wurden neue Dämmvorschriften damals schon erlassen. Also es wurde eigentlich mehr darauf hingearbeitet, dass Energie eingespart wird. Und die Bundesbank, die hat die Zinsen angehoben und die Geldmenge verringert. Und tja, was passiert, wenn alles teurer wird und dann auch die Kredite teurer werden, weil ja die Zinsen angehoben werden? Keiner investiert mehr, auch nicht die Unternehmen. Und das war dann die Folge, dass Mitte der 70er Jahre wir in eine ziemliche Rezession gerutscht sind.
Okay, wir haben also auf die Ukraine-Krise geschaut. Damals hieß die Lösung Geld ausgeben ohne Ende, um die Schäden abzupuffern. Während der Ölkrise von 73, fast 50 Jahre vorher, war die Devise Leute, spart, spart, spart. Das erste hat zu Verschuldung geführt, das zweite zu einer Rezession. Was lernen wir jetzt daraus? Fangen wir mal mit der EZB an. Die Zentralbank ist hier erstmal zuständig dafür, Inflation zu bekämpfen. Wie verhält die sich momentan?
Noch abwartend, würde ich mal sagen. Schon beim letzten Preisschock 2022 hat sie sehr spät reagiert, sehr zögerlich. Das sagen alle Experten, die damit zu tun haben, die sich damit ständig beschäftigen. Und die Währungshüter haben sich aber schon zu Wort gemeldet. Die sagen, sie wollen dieses Mal unbedingt rechtzeitig reagieren. Sie sind also in Hab-Acht-Stellung. Und das heißt, die Zinsen dürften also angehoben werden. Die werden steigen. Die Frage ist nur, wann, ob schon im April oder vielleicht doch erst im Juli. Da kommt es halt auch wieder drauf an, wie es jetzt in diesem ganzen Konflikt weitergeht. Und Frau Lagarde, die EZB-Präsidentin, hat gesagt, ich zitiere sie jetzt mal, wir werden nicht handeln, bevor wir ausreichend über Ausmaß, Dauer und Ausbreitung des Schocks informiert sind. Also, sie braucht noch mehr Informationen, noch mehr Zahlen, noch mehr Daten und dann wird die EZB reagieren. Das Problem, was wir aber haben, dass wir ja im Moment einen Angebotsschock haben. Das Öl und das Gas fehlt auf dem Weltmarkt Und das kann die EZB nicht ändern.
Könnte man dann vielleicht auch ein bisschen missmutig urteilen, dass die Instrumente der EZB vielleicht auch einfach nicht so gut funktionieren?
Ja, sie funktionieren schon, aber nicht auf dem direkten Weg. Das Hauptinstrument, das sind ja die Zinsen. Bei einer Inflation hebt sie die Zinsen an und das macht Kredite teurer. Das Geld wird knapper. Aber mehr Öl wird halt nicht gefördert. Aber sie sorgt dafür, dass die Nachfrage nach allem anderen kleiner wird, weil die Leute eben weniger Geld ausgeben können. Höhere Zinsen, die teureren Kredite, es wird weniger investiert und es wird wieder mehr gespart wahrscheinlich. Das dämpft die Wirtschaft. Und das, ja, muss man leider dazu sagen, in einem eh schon schwachen Umfeld, das verstärkt eher noch den Rückgang im Wirtschaftswachstum. Und das ist jetzt auch das Dilemma in dieser Phase, dass die EZB natürlich schauen muss, wie stark wird die Inflation, welche Mittel setze ich ein und wie stark sind die Reaktionen auf die Konjunktur dann. Also sie muss ein bisschen abwägen, deswegen dieses Zögern. Und deswegen wird sie sich genau anschauen, wie sich die Lage weiterentwickelt.
Dann schauen wir mal weg von der EZB und ihrer Geldpolitik in Richtung Rest der Politik. Was kann die Bundesregierung tun?
Da wird ja gerade einiges überlegt und diskutiert ganz heftig. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Maßnahmen in der letzten Energiekrise vielen schon geholfen haben. Aber wir haben es ja schon mal angesprochen, das kostet halt richtig, richtig viel Geld, das wir im Moment nicht unbedingt haben. Wir können also noch mehr Schulden machen, um wieder solche Hilfsprogramme aufzulegen, muss man aber dazu sagen, für die müssen wir dann auch die höheren Zinsen zahlen, wenn die dann steigen, ne? So einfach nur so by the way. Aber vielleicht eben dann doch besser nicht die Gießkanne auspacken, sondern gezielt denen helfen, die es dringend brauchen. Und wichtig zu wissen ist jetzt vor allen Dingen in der aktuellen Diskussion, diese höheren Benzinpreise, wir haben es gesagt, sind erst der Anfang. Und die treffen vor allem die Mittelschicht und ja, auch Familien mit wenig Einkommen, aber die ganz Armen trifft's relativ wenig, weil die haben nämlich oft gar kein Auto. Das schreibt auch die Böckler-Stiftung in ihrem Inflationsmonitor, die das immer genau betrachtet, wie hoch die Inflationsraten für die einzelnen Einkommensbereiche ausfällt. Also das heißt, dass man aufpassen muss, dass man jetzt nicht in der Anfangsphase sein Pulver schon alles verschießt.
Okay, dann kommen wir mal so langsam hin zu uns selbst und was das für uns bedeutet. Und ich treffe mal eine Mutmaßung. Ich würde sagen, vieles steht unter dem Zeichen Zähne zusammenbeißen, oder?
Ja, das würde ich auch so sagen. Wir werden die Zähne ein bisschen zusammenbeißen müssen. Und wir müssen auch wieder lernen, mit solchen Krisen umzugehen. Das ist ja auch ein ganz interessantes Phänomen, dass wir eigentlich bis zu dieser letzten Inflation mit dem Ukraine-Krieg, wir kannten dieses Phänomen Inflation ja gar nicht mehr. Das hat ja gar nicht mehr groß existiert. Sogar in der Wissenschaft haben sich viele junge Wissenschaftler mit diesem Thema gar nicht mehr auseinandergesetzt. Und das kam halt jetzt wieder hoch und wir sind das nicht mehr gewohnt, uns damit tatsächlich auch umzugehen. Das gehört irgendwo auch zu einem Lebensrisiko. Und das heißt auch, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen müssen und dass wir unsere Gewohnheiten ändern müssen, eben natürlich auch sparen müssen und uns selbst an die Nase fassen und gucken, wie wir Energie einsparen können.
Gut, dann denke ich, haben wir alles beisammen, um das mal runterzubrechen, für jede und jeden Einzelnen von uns, um, ja, ich würde mal sagen, so einen Plan zu schmieden, abgesehen mal vom Zähne zusammenbeißen. Ich fasse zusammen, es gibt einen Angebotsschock, mit einer Inflation ist zu rechnen, mit einem ernstzunehmenden Wirtschaftswachstum nicht. Die EZB dürfte demnächst die Zinsen anheben, mit flächendeckenden staatlichen Hilfen dürften wir allerdings fürs Erste nicht rechnen. Was heißt das jetzt? Sowohl für mein Geld, aber auch für mein Leben allgemein. Kann ich jetzt schon irgendwas absehen, was mit meinem Geld passiert?
Also wir müssen uns schon wieder auf eine Phase gefasst machen, in der das Leben teurer wird und unsere Löhne da aber noch nicht hinterherkommen. Und dieses Nachrücken zwischen Inflation und den Lohnanpassungen, das kann dauern. Also in der letzten Krise waren es ungefähr 2 Jahre, bis sich das ungefähr wieder angepasst hat. Und was auch ganz deutlich wird, nach der Krise ist immer auch vor der Krise. Das klingt immer so ein bisschen platt, aber das sagen eigentlich die meisten Experten, die sich mit diesen Energiemärkten und mit dem allen gut auskennen, dass wir weitere Angebotsschocks da erleben werden und dass die Erholungsphasen eher kürzer werden dazwischen, also dass die immer häufiger kommen. Und je weniger wir jetzt unseren Konsum dieser fossilen Rohstoffe verringern, desto stärker werden diese Schocks. Und das sage ich jetzt auch nicht, weil ich jetzt so gern den Grünen zuhöre, sondern wirklich aus der ökonomischen Beurteilung raus.
Und wie ist es mit meinen Anlagen? Wie reagieren die Finanzmärkte auf all diese ganzen Entwicklungen?
Ja, viele werden natürlich nervös, die am Finanzmarkt engagiert sind. Die Kurse sind schon deutlich runtergegangen, bis auf die der Ölkonzerne. Die profitieren ja im Moment davon. Aber es gilt wie immer, wenn man am Aktienmarkt unterwegs ist, Ruhe bewahren in solchen Krisen. Es gab immer solche Krisen mit starken Kurseinbrüchen und die sind immer vorbeigegangen. Das heißt, gucken, dass man nicht auf einzelne Branchen vielleicht gesetzt hat, dass man breit investiert ist und am besten gar nicht drauf schauen dann auf sein Depot, weil dann wird man nur unruhig. Und anderer Tipp noch, man könnte auch den finanziellen Notgroschen ein bisschen aufstocken, dass man jetzt, wenn man noch ein bisschen was zu sparen hat, dass man das eher auf ein Tagesgeldkonto gibt. Denn die Zinsen, die steigen ja und werden auch weiter steigen, wenn die EZB dann tatsächlich eingreift. Das heißt, Tagesgeld, da wird es wieder mehr Zinsen geben, Festgeld wahrscheinlich auch. Muss man nur ein bisschen drauf gucken, dass das auch über der Inflationsrate liegt, weil bei 4% Zins und 4% Inflation habe ich dann irgendwie auch null.
Du hast die steigenden Zinsen angesprochen, das heißt im Umkehrschluss aber auch, die Kredite werden wieder teurer, ne?
Das stimmt. Und das heißt natürlich auch, Hypotheken werden auch teurer. Also jeder, der sich eine Immobilie zum Beispiel kaufen will. Und da kann man sich jetzt natürlich überlegen, wenn ich das in absehbarer Zeit sowieso tun will oder eine andere Investition tätigen will, dass ich das vielleicht ein bisschen vorziehe, wenn ich kann, solange die Kreditzinsen noch niedriger sind und die Produkte vielleicht auch noch zu den alten Preisen zu haben sind.
Was können wir denn als Verbraucher tun?
Tja, Verzicht. Das hört man leider nicht gerne.
Nee,
das macht keinen Spaß, aber ich glaube, wir werden nicht drumherum kommen. Und wir haben es ja schon mal gemacht, also auch in der letzten Energiekrise, da haben wir ja auch viel selber gespart. Da gab es ja auch richtige Wettkämpfe, wer hält es länger bei 18 Grad im Wohnzimmer aus oder wer fährt weniger Auto oder es wurden Fahrgemeinschaften gebildet. Also, da müssen wir wahrscheinlich wieder hin und in Asien, da wurden schon einige Maßnahmen ergriffen, die vielleicht auch auf uns noch zukommen könnten. In Pakistan, da gab es schon Stromausfälle und deshalb wurden Homeoffice und Homeschooling-Pflichten wieder erlassen. In Bangladesch wurde der Strom rationiert und in Sri Lanka wurde eine 4-Tage-Woche eingeführt. Also, was heißt, David?
Sparen, sparen, sparen.
Ja, und für uns heißt es, das Auto stehen lassen, wann immer es geht. Das Fahrrad nehmen, Fahrgemeinschaften bilden oder öffentlichen Verkehr eben nutzen, wenn es möglich ist. Möglichst wenig heizen. Ja, da kommt uns jetzt zugute, dass jetzt die Temperaturen ein bisschen steigen. Die Preise beim Einkaufen vergleichen. Immer wieder die Angebote jetzt schon nutzen, wenn sie kommen. Und nach Möglichkeit im Homeoffice bleiben. Und ja, leider auch große Urlaubsreisen überdenken. Denn wir haben es ja auch schon gesagt, Kerosin, der Preis für Kerosin ist extrem gestiegen. Die Flugtickets werden garantiert teurer werden.
Okay, tut mir leid, dass wir heute hier nicht mit einem euphorischeren Fazit aus der Folge gehen können. Gleichzeitig könnte man ja aber auch schon so ein bisschen Hoffnung daraus ziehen. Immerhin sitzen wir ja in dieser Krise wirklich alle im selben Boot. Ist das vielleicht ein Anlass, dass wir uns in Europa noch so ein bisschen mehr unabhängig machen?
Das sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass alle Experten sagen, dass das nicht die letzte Energiekrise gewesen ist. Wir müssen tatsächlich unsere Energieversorgung ändern. Wir müssen vielleicht noch schneller vorankommen mit den erneuerbaren Energien. Oder vielleicht gibt es noch andere Technologien, die in Frage kommen. Das muss man diskutieren und das muss man tatsächlich vorantreiben. Und das Ziel muss einfach eine größere Unabhängigkeit sein. Und klar ist es natürlich am besten auf europäischer Ebene. Und für uns hier in Deutschland vor allen Dingen, wir müssen mal die Energienetze endlich ausgebaut bekommen und sie müssen modernisiert werden. Das haben wir auch schon mal in der Folge besprochen. Die verlinken wir euch auch noch in den Shownotes. Und es müssen einfach alle mitziehen, die Unternehmen, der Staat und eben auch wir Verbraucher.
Christine, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt bzw. folgt, dann macht das gerne, egal wo ihr Podcasts hört. Natürlich könnt und sollt ihr uns auch jederzeit schreiben, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt. Bei Spotify geht das direkt in der Kommentarfunktion. Ansonsten schreibt uns einfach eine Mail. plus-podcast@ard.de ist unsere Adresse. Drei weiteren Frauen will ich auch noch Danke sagen. Hanna Heim hat gemeinsam mit Christine für diese Folge recherchiert. Redakteurin war Katharina Fortenbacher-Jahn und für die Technik zuständig war Sigi Kronert. Ich bin David Alf und wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin. Und an dieser Stelle gibt es natürlich wie immer noch einen kleinen Podcast-Tipp aus ARD Sounds. 10 Minuten Wirtschaft hatte Christine sogar in der Folge schon angeteased. Die Kolleginnen und Kollegen vom NDR in 10 Minuten Wirtschaft machen das, was wir einmal die Woche in aller Tiefe machen. Werktäglich und halt, wie der Name schon sagt, in 10 Minuten. Und gerade wenn man so sehr auf der Hut sein möchte und sehr schnell geupdatet werden möchte, was denn die Folgen des Iran-Kriegs sind und wo wir da gerade stehen, kann 10 Minuten Wirtschaft euer Podcast des Vertrauens sein. Den Link dazu legen wir euch natürlich in die Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.